Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn und lobet seinen Namen. Ich denke, das könnte auch das Motto des heutigen Tages sein, des heutigen Gottesdienstes. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter den Völkern von seinen Wundern. Und um die Wunder geht es heute. Ja, liebe Gemeinde, erstmal sage ich so nochmal allen guten Morgen. Und ich freue mich sehr, heute wieder hier sein zu können. Ganz kurz vorneweg, Sie haben gerade gesehen, ich gehe ein bisschen unsicher. Ich habe vor 3 Wochen eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs gehabt und bin auf dem guten Weg der Besserung, aber es ist noch nicht wirklich gut. Also von daher freue ich mich einfach auch hier sein zu können, dass ich alleine Auto fahren kann, dass ich so kleine Strecken einfach auch alleine gehen kann. Und was mich so aufrechterhalten hat, ist, als ich dann ja, mit dem Notarzt ins Krankenhaus gekommen bin, dass ich wirklich gesagt habe, du Gott bist der Herr, du bist mein Arzt. Und da fiel mir so ein, das war so das, ja, das, der erste Satz, den ich in meinem Griechischunterricht an der Uni hatte. Eis hiatros estin, es ist ein Arzt. Und ich dachte, ja. So lange ist es her, der fällt mir jetzt ein. Ich bin in der Situation, wo ich den Herrn brauche. Und daran halte ich mich fest, Gott ist der Herr, mein Arzt und Jesus, mein Heiland. Und das wird alles wieder gut. Ja, so viel nur vorneweg. Ja, an ganz vielen Stellen der Bibel wird von Gottes Wundern erzählt. Es wird laut gesungen, weiter gesagt, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder, so singt David auch im Psalm 9. Ja, den Menschen in alttestamentlicher Zeit war es selbstverständlich, an Gottes Wunder und Vollmachttaten zu glauben. Immer wieder passierten Dinge im Leben, die sich so natürlicherweise gar nicht hätten zutragen können. Ich habe im Internet auf der Seite bibelwissenschaft.de nachgeschaut, das mache ich sehr häufig, da stehen viele gute, schlaue Sachen drin. Ich lerne da immer noch ganz viel dazu. Ja, und da fand ich aufgelistet eine ganze Reihe an Gottes Wundertaten im Alten Testament. Den Begriff Wunder, so finde ich das da bei bibelwissenschaft.de aufgeschlüsselt, den Begriff gibt es im Hebräischen überhaupt nicht so. Also im Deutschen sagen wir Wunder, im Hebräischen ist es was anderes. Im Allgemeinen bezeichnet das deutsche Wort Wunder ein unerwartetes, der gewohnten Erfahrung widersprechendes Ereignis, das Staunen und Verwunderung auslöst. Ja, im Rahmen eines modernen, naturwissenschaftlich geprägten Weltbildes, das die Welt als eine von absolut gültigen Naturgesetzen bestimmte Größe begreift, da werden Wunder häufig in einem engeren Sinn als Durchbrechung oder zeitweilige Aufhebung von Naturgesetzen verstanden. Vor allem das Letztere, eben die Aufhebung von Naturgesetzen, darf nicht einfach auf das Alte Testament übertragen werden, weil das dieser Definition zugrunde liegende Wirklichkeitsverständnis den alttestamentlichen Texten fremd ist. Das heißt, die Leute damals, sie hatten überhaupt noch keine Ahnung von naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, nur Alltagserfahrungswissen, womit sie Außergewöhnliches, also Staunenswertes, von dem Normalfall unterscheiden konnten. Okay, das ist das eine. Das andere ist, dass es im Hebräischen eben verschiedene Begriffe für Wundertaten gibt. Zeichen, Machttaten, Großtaten, Wundertaten, auch furchtbare Taten und Schreckenerregendes. Das finden wir alles im Zusammenhang im Alten Testament mit Gottes Wundern. Aber bei aller Aufschlüsselung und Deutung bleibt doch letztendlich die entscheidende Frage, ja, glauben wir an Wunder? Glauben Sie daran, dass Gott Wunder tun kann? Typisch für unsere Zeit, leider typisch auch für die Theologie, ist dann eine solche Aussage, die unter dem bibelwissenschaft.de Artikel über Wunder steht, und ich lese das einmal vor. Eine Interpretation der Wundererzählungen jenseits eines supranaturalistischen Paradigmas muss den literarischen Charakter alttestamentlicher Erzählungen ernst nehmen. Fundamentalistische Exegese verkennt an dieser Stelle, dass Wundererzählungen keine Tatsachenberichte sind und auch nicht sein wollen. In ihm begegnet die Wirklichkeit immer schon als gedeutete Wirklichkeit. Im Modus der Erzählung entfalten Wundergeschichten hierbei in profilierter Weise den theologischen Grundgedanken von Gottes Einzigartigkeit und Geschichtsmacht, indem sie die gewohnte Wahrnehmung der Wirklichkeit auf- und durchbrechen. Und da denke ich, schade eigentlich. Schade finde ich, dass mit dem Argument der Naturwissenschaft Wundererzählungen als gedeutete Wirklichkeit abgetan werden. Und das hat für mich, ehrlich gesagt, gerade mal Schul- und Schülerniveau. Sie wissen, denke ich, dass ich lange Schulpfarrerin war. Die Jugendlichen, sobald die so einigermaßen ordentlichen Naturwissenschaftsunterricht haben, die lehnen alles, was mit Glauben zu tun hat und dann womöglich auch noch mit Wundern erstmal ab. Und es dauert lange, sie davon zu überzeugen, dass wer ernsthaft und tiefschürfend Naturwissenschaftler ist, sehr wohl Gott und seinen Wundern immer näher kommt. Und ich suche dann ganz gerne einige Zitate immer raus. Und das habe ich auch jetzt gemacht, weil diese Zitate sagen für mich sehr viel. Albert Einstein zum Beispiel, der sagte über Wunder: Es gibt nur zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Ich glaube an Letzteres. Finde ich sehr schön. Werner Heisenberg, Begründer der Quantenphysik. Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht ungläubig. Klar, sehen wir bei den Schülern und Schülerinnen. Aber am Boden des Bechers wartet Gott. Und diesen Spruch hatte ich auch groß ausgedruckt, dann in meinen Raum gehängt, weil ich war im Heisenberg-Gymnasium und da passte das natürlich hervorragend. Also der Naturwissenschaftler, Quantenphysiker, der sprach mir genau aus der Seele. Max Planck, Physiker, Nobelpreisträger. Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und Naturwissenschaft gemeinsam führen. Und das richtungsweisende Losungswort in diesem Kampf lautet von jeher und in aller Zukunft hin zu Gott. Soweit Max Planck. Und noch am Schluss ein Chemiker, Albert Hofmann. Je tiefer man in die lebendige Natur hineinsieht, desto wunderbarer erkennt man sie. Ich glaube, man fühlt sich dann auch geborgen. Finde ich auch sehr schön. Also die Naturwissenschaft gegen den Glauben und gegen Wunder auszuspielen, ja, das ist für mich ein Zeichen dafür, dass man einfach nicht genug Bildung hat. Ich sag's jetzt mal einfach so frech. Die wirklich großen Geister, die glauben an Gott und an seine Wunder. Eines meiner Lieblingszitate zu Wundern stammt allerdings noch nicht von einem Naturwissenschaftler, sondern aus einem Science-Fiction-Film, nämlich Men in Black 3. Und da heißt es, ein Wunder ist, was absolut unmöglich erscheint und dennoch passiert. Ich liebe diesen Spruch. Ja, und ich liebe auch Wundergeschichten der Bibel. Sie zeigen, dass es jenseits des Sichtbaren einfach noch viel, viel mehr gibt. Ja, worüber ich heute sprechen will, der Predigttext, der steht im Johannesevangelium. Wer eine Bibel hat und mitlesen möchte, Johannes 6, ab Vers 25, da steht er. Ja, und da steht eben ein Wunder, das Jesus tat. Und springen Sie jetzt einfach mal mit mir mitten in diese Geschichte rein. Wir sind am See Genezareth. Gestern haben alle dieses Wunder erlebt. Jesus, der Wanderprediger, er hat ihnen am Abend zu essen gegeben. Tausende hat er satt gemacht und das mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Mindestens 5000 Leute, wenn die 5000 in der Bibel erwähnt sind, sind damit meist nur die Männer gezählt, also Frauen und Kinder nicht. Also mindestens 5000 Leute haben ein sättigendes Abendessen von Jesus bereitet bekommen. Und als die Menschen Jesus am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Also jetzt am nächsten Morgen steht die Volksmenge wieder hungrig am Ufer des Sees Genezareth. Sie suchen ihren Wohltäter, damit er sie natürlich wieder mal satt macht. Sie haben erkannt, da ist einer, der zieht ihnen nicht den letzten Groschen aus der Tasche, wie es die Römer und die Besatzungsmacht eben so macht mit den überhöhten Steuern. Dieser Mensch Jesus, der gibt ihnen etwas, sodass sie überleben können. Sie nennen ihn deshalb einen Propheten und sie wollen ihn spontan zum König machen. Und Jesus antwortet ihnen: Ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Also Jesus versucht, die Menschen auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Ihr habt ganz normales Brot gegessen, sagt er. Und ihr habt natürlich jetzt schon wieder Hunger. Verlangt ihr eigentlich nicht nach mehr? Denkt und fühlt ihr nur mit eurem Magen? Wollt ihr nicht lieber Speise, deren Nährwert nicht nur einige Stunden hält, sondern die ewiges Leben stiftet? Naja, schon, antworten die Leute, aber was müssen wir dafür tun? So ganz umsonst kann das ja wohl nicht sein. Dafür werden wir uns wahrscheinlich ganz schön abrackern müssen, denken sie. Wem wird schon irgendwas heutzutage geschenkt? Ach ja, und gib uns doch ein Zeichen, damit wir dir glauben können, Jesus. Du erinnerst dich doch selber an die alten Geschichten aus der Wüste. Brot vom Himmel gab es damals bei Mose. Kannst du das nicht auch? Und wieder denken die Menschen nur in ihren elementaren Bedürfnissen. Auch ihre Vorfahren in der Wüste wurden satt. Jeden Tag aufs Neue. Sie mussten da nicht verhungern. Gott versorgt sie mit Manna, mit dem wundersamen Himmelsbrot. Das sehr eigenwillige Lebensmittel, das wahrscheinlich aus dem Saft ganz bestimmter Wüstensträucher besteht. Jesus sagte zu ihnen: Nur eines erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Also Jesus versucht ein zweites Mal, die Gedanken der Menschen von ihren Mägen und Bäuchen auf etwas zu lenken, was im Endeffekt wichtiger ist für jeden Menschen. Das Brot der Vorfahren in der Wüste fiel scheinbar vom Himmel. So weit, so gut. Aber das wahre Brot, von dem Jesus spricht, das kommt aus dem Himmel. Und das gibt es nicht nur für Israel, sondern das gibt der ganzen Welt Leben. Und wieder scheinen die Menschen nicht zu verstehen, was Jesus meint. Wieder läuft ihnen nur das Wasser im Mund zusammen und sie betteln: Och, gib uns doch dieses Brot immer. Nie mehr ohne knurrende Magen einschlafen müssen, endlich ohne diese Sorge leben können. Und jetzt wird Jesus ganz deutlich: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt und an mich glaubt, wird nie wieder Hunger und Durst haben. Versteht ihr das? Und sie denken nur: Boah, das wär's, ohne Sorge leben, frei und wirklich leben. Ja, Jesus, das wollen wir. Brot in Hülle und Fülle, immer satt sein, das verstehen sie. Aber verstehen sie auch Jesu: Ich bin? Ich selber, Jesus, ich bin das Lebensbrot? Wie kann das gehen? Ich bin für euch da, sagt Jesus ihnen, immer. Wahres Leben gibt es nur in der Verbindung mit Gott. Ich, Gottes eingeborener Sohn, mache euch nicht nur für eine kurze Zeit satt. Nein, ich stille euren Hunger nach Freude und Freiheit, nach Geborgenheit und Glück, nach Leben und Lebenssinn, nach Verständnis und Verstehen. Und deshalb werfe ich euch nicht nur kleine Bröckchen hin, sondern ich gebe euch alles. Ich gebe mich selbst ganz und gar. Ich gebe mich für euch hin und eröffne euch allen den Weg zum Himmel, zum ewigen Leben, ob ihr nun zum auserwählten Volk Israel gehört oder nicht. Ich gebe euch alles. Ich gebe mich selbst als Brot des Lebens und der Liebe und der Hoffnung, als Brot der Nähe und der Gemeinschaft, als Brot des Trostes und der Vergebung und nicht nur für eine kurze Zeit, für die Dauer einer Mahlzeit oder eines Tages. Nein, von dem, was ich euch gebe, könnt ihr leben, Tag für Tag. Hunger und Durst nach wahrem Leben, sie werden gestillt. Jesus gibt den Menschen das wieder, was ihnen zum Menschsein fehlt. Denn er hilft zu einem wahren Leben, indem er Schuld vergibt, aus einer belastenden Vergangenheit heraus neue Lebensmöglichkeiten eröffnet. Und das genau da, wo er im Namen Gottes dem Leben einen unendlichen Wert und eine unzerstörbare Würde gibt. Die Menschenmenge, sie wird jetzt nachdenklich. Wir können keine Wunder erwarten. Wir leben im Jetzt und Hier in dieser Realität. Heute würden wir noch dazu fügen, mit unseren naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Wer zu mir kommt und an mich glaubt, sagt Jesus dagegen, dessen Lebensdurst und Lebenshunger wird gestillt werden. Ob das so stimmt, unseren Lebensdurst und Lebenshunger stillt Gott? Der Glaube an Gott, bleibt er nicht doch im Endeffekt immer ein Risiko? Es ist das Risiko eines Weges, der aus dem Wahn, alles selber machen zu können, herausführt. Das Risiko eines Aufbruchs aus einem Denken, das nur um das Haben und Nichthaben kreist. Und ja, ich möchte zu Gott rufen, zu Jesus rufen. Jesus, stimmt es, dass du unseren Hunger und Durst nach Leben stillst? Hören wir Jesu Antwort? Ja, das stimmt wirklich, sagt Jesus. Ich zeige euch, was wirklich wichtig ist, nämlich der Ausbruch aus dem materiellen Denken, Fühlen und Handeln, der Ausbruch aus vorgegebenen und vorgefertigten Antworten von Menschen, die im Grunde nichts verstanden haben. Menschen, Leute, probiert es aus, es lohnt sich, weil ihr das Leben mit ganz neuen Augen sehen lernt. Ihr werdet einen Blick für das wirklich Lebenswerte und Lohnenswerte bekommen. Ein Blick für das, was nicht der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und wenn Jesus so zu uns gesprochen hat und wir ihn tatsächlich verstanden haben, dann geht es wirklich nicht mehr alleine um das Brot haben wollen, sondern um das Brot teilen. So können wir erkennen und erfahren, dass man das Leben nicht besitzen und horten und sichern kann, sondern teilen, weitergeben, geschenkt bekommen und weiterschenken. Das ist das, was wir mit unserem Leben tun können und auch sollen. Was wir teilen und verschenken, das kommt nämlich doppelt und dreifach zu uns zurück. Ist unser Herz erst einmal für die anderen offen, dann ist es auch offen für Gott und sein Wirken. Und was er uns dann schenkt, das geht weit über das Hunger- und Durststillen hinaus. Ich bin. Das sind die stärksten Worte auch für unser Unterbewusstsein. Ich bin. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesu ureigenes Ich Bin. Ja, und unser Ich Bin, gibt es da irgendetwas? Ich sage, ja, natürlich gibt es was, außer ich bin Sabine Mosel. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich bin wertvoll. Ich bin mit Gottes Geist beseelt. Ich bin Teilhaberin der göttlichen Schöpferkraft, weil er seinen Geist in uns alle hineingehaucht hat. Sein Schöpfergeist. So können wir teilhaben an der göttlichen Schöpferkraft. Das ist und noch mehr ist unser Ich Bin. Und ich möchte schließen mit den Worten des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Welt bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Amen.